Ich stelle Ihnen zunächst einmal einige Fragen. Gesetzt den Fall, Bruder Müller trifft einen gläubigen Freund aus Österreich oder aus der Schweiz. Und dieser Bruder erzählt ihm von einem Redner, den er gehört hätte. Und er sagt, den musst du mal hören, den könntet ihr mal einladen, dort in Butzwiller. Aber Bruder Müller kennt ihn nicht. Jetzt, was soll er machen? Soll er auf Empfehlung dieses Bruders sich in Kontakt setzen mit diesem Mann? Soll er versuchen, irgendwo diesen Mann einmal zu hören? Und wenn er ihn hört, auf was soll er achten? Oder soll er einige Fragen stellen, gleich in dem Gespräch, wo die Empfehlung gemacht wird? Und was für Fragen wird er dann stellen? Ein anderes Beispiel. Sie haben jemanden eingeladen und er spricht nun hier. Sie meinten, Sie kannten ihn, aber jetzt fängt er an zu sprechen und legt einiges dar aus der Bibel und so weiter. Auf was achten Sie, wenn Sie meinen, das klingt nicht ganz geheuer, das ist nicht ganz echt irgendwie? Ja? Auf was achten Sie da? Was für Kriterien setzen Sie an, um zu erfahren, ob das nun wirklich eine biblische Botschaft war? Oder es ist jemand aus Ihrer Mitte, das kann es auch mal geben, der hier eine Botschaft bringt. Wie prüfen Sie als Gemeinde, ob das eine biblische Botschaft ist? Wie prüft man, was wirklich eine biblische Meinung ist? Sie hören von etwas und das wird Ihnen empfohlen. Wie prüft man das? Welche Kriterien setzt man da an? Wie kann man nun wissen, ob das biblisch ist oder nicht? Von diesen Kriterien beim Prüfen von Auffassungen, Lehrauffassungen, möchte ich heute Abend zuerst sprechen. Also es gibt verschiedene Gruppen von Kriterien. Wenn man sich jetzt überlegt, soll man den und den einladen oder nicht, oder ist das jetzt eine biblische Botschaft? Sie hören sie zum ersten Mal, Sie hören diesen Menschen zum ersten Mal. Welche Kategorien von Kriterien gibt es da? Es hilft uns, wenn wir die etwas sammeln können. Zuerst Kriterien der Person. Das heißt, wir denken zunächst einmal an den Menschen, der zu uns spricht oder um den es geht. Da gibt es einige Kriterien, die wir da ansetzen können. Welche Kriterien? Da ist zum Beispiel die Frage, wo liegt bei diesem Menschen die letzte Autorität? Was ist für ihn Autorität? Was gilt für ihn als maßgebend? Nun kann es sein, dass so ein Mensch sagt, ja, ich berufe mich nur auf die Heilige Schrift. Das kann er sagen. Aber das darf uns nicht zufriedenstellen. Denn wir müssen auf zweierlei Arten von Autorität achten. Das heißt, oder zwei Fragen stellen besser. Nicht nur, welche Autorität wird angegeben, sondern welches ist die eigentliche Autorität für ihn? Zum Beispiel, Sie würden jetzt aus Neugier einmal am Samstag in eine Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten gehen. Und da könnten Sie hören, die Bibel sagt so und so. Und im Gespräch würden Sie hören, die Bibel ist unsere Richtschnur. Es gibt Leute, die wollen auch die Bibel zur Richtschnur haben. Aber obwohl das behauptet wird, dass die Bibel die Autorität ist, ist bei den Siebenten-Tags-Adventisten die Bibel nicht wirklich die letzte Autorität. Man muss hier noch unterscheiden. Praktisch sieht es so aus. Man schlägt wohl die Bibel auf, aber wer legt sie für uns aus? Das heißt, nach welcher Regel wird sie ausgelegt? Und dann kommt bei den Siebenten-Tags-Adventisten sehr stark in Frage, was hat einmal eine gewisse Frau White gesagt? die ist der hermeneutische Regel, die Regel. Die ist der Schlüssel für die Auslegung. Nun gibt es aber Siebenten-Tags-Adventisten, die leben in einer Spannung. Die gehen mit der Bibel um und die hören, was Frau Hoyt sagt, oder lesen heute, was Frau Hoyt sagt. Und sie kommen in eine Spannung hinein, und dies hat große Krisen in den letzten Jahren bei dieser Bewegung hervorgerufen. Und ähnlich geht es in anderen Kreisen zu. Aber dies ist jetzt ein Beispiel. Da gibt es solche, für die ist wirklich die Heilige Schrift die letzte Autorität. Sie wollen wirklich nach der Heiligen Schrift leben. Und sie wollen die Heilige Schrift auch wirklich so auslegen, wie sie selbst ausgelegt werden will. Und für diese ist Frau Hoyt nicht so sehr maßgebend. Andere wiederum, für die ist die Heilige Schrift nicht letzte Autorität, sondern sie fragen gern, was sagt Frau Hoyt. Und erst, wenn Frau Hoyt sagt, so und so ist das zu verstehen, dann verstehen sie so. Ja. Für die ist nun Frau Hoyt letzte Autorität. Sie begegnen einem Katholiken. Und sie merken, sie haben es mit einem konservativen, ernsten Mann zu tun. Und er liest auch in der Bibel. Und jetzt ist zu fragen, was ist für diesen Mann jetzt letztlich maßgebend? Ist das wirklich die Bibel? Oder ist es sein Seelsorger oder sein Priester, sein Pfarrer? Oder die ganze Kirche mit ihrer Geschichte und so weiter? Was ist für ihn maßgebend im Verständnis der Heiligen Schrift? Dies ist eine Frage, die man stellen muss. Was ist für so einen Menschen die Autorität? Nicht nur welche wird angegeben, sondern welches ist wirklich die Autorität? Eine zweite Frage bei der Person. Nun kann es sein, dass Sie jemanden hier haben, der spricht zu Ihnen. Sie kennen ihn nicht gut, und wenn Sie aber hinhören, das hört sich ganz biblisch. Sie können dem schon beipflichten. Aber jetzt gilt eine weitere Frage. Mit welchen Kreisen oder zu welchen Kreisen hat diese Person Beziehungen? Das ist nicht unwichtig. Es gibt heute sehr viele gute Leute, die haben eine mehr oder weniger gute biblische Botschaft. Aber sie pflegen Verbindung zu anderen Kreisen, die wiederum nicht ganz biblisch sind. Und wenn nun Leute zu dieser Person Vertrauen gewinnen, wird das Vertrauen zu dieser Person übertragen auf die Leute, zu denen dieser Beziehungen hat. Es ist also nicht unwichtig zu fragen, welche Gesellschaft pflegt jemand. Und da muss man sich fragen, kann man so einen Mann noch immer wieder einladen? Kann man es sich leisten oder nicht? Das ist dann eine heikle Frage. Die zweite Frage ist schwieriger als die erste, weil er nach Ihrer Meinung eine biblische Botschaft hat. Man kann sie noch hören, aber über ihn kommt man in Verbindung mit anderen. Jetzt müssen Sie überlegen, in welchem Maße ist das hier eine Gefahr? Eine dritte Frage in Bezug auf die Person. Ist die Person, mit der man zu tun hat, kontrollierbar? Nimmt diese Person die Gemeinde Jesu ernst? Dies ist eine wichtige Frage. Es gibt Personen, die lassen sich nicht prüfen, die lassen sich nicht kontrollieren. Die sagen, was ich da sage, das müssen Sie einfach so annehmen. Das geschieht immer wieder. Auch Leute mit einer verhältnismäßig guten Botschaft. Aber wenn das der Fall ist, wenn Sie sich nicht hinterfragen lassen, dann müssen Sie hellhörig werden. Dann müssen wir vorsichtig sein. Ich zum Beispiel darf hier nicht einfach erwarten, dass Sie mir das so abnehmen. Ich muss Ihnen sagen, immer wieder prüfen Sie, wie das auch bei Paulus geschehen ist. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Als Sie den Paulus hörten, dann schlugen Sie Ihre Bibeln auf und prüften, ob es sich wirklich so verhielte nach der Heiligen Schrift. Und Lukas, der das schreibt, sagt, das war nobel. Das war gut, dass sie das taten. Und wenn das bei Paulus gut gewesen ist, dass sie ihn kontrolliert haben, dann ist es sicherlich gut, wenn man das bei uns tut. Ein Redner, der sich nicht hinterfragen lässt, wird suspekt. Jeder Redner, der wirklich zu Jesus steht, der kann es sich leisten, sich kontrollieren zu lassen. Der kann ins Gespräch gebracht werden. Mir ist mal etwas sehr Unangenehmes passiert, aber ich habe es über mich ergehen lassen. Ich war bereits eingeladen zu einer Freizeit von einer Gruppe, die ich für biblisch hielt, und ich habe sie angenommen. Aber ich wusste nicht genau, mit wem ich es zu tun hatte. Ein oder zwei Personen hatte ich wohl kennengelernt und Vertrauen hatte ich gewonnen. Ich habe die Einladung angenommen, aber als ich dort ankam, um auf der Freizeit zu sprechen, ich hatte eine längere Reise gemacht, dann hat man nicht mich zuerst ins Gespräch genommen. Und jemand, mit dem ich wohl bis dahin nicht zu tun gehabt hatte, stellte mir einige Fragen in Bezug auf die biblische Lehre. Gesetzt den Fall, ich hätte die Prüfung nicht bestanden bei diesem Mann, wäre ich möglicherweise ausgeladen worden, sofort. Ethisch wäre das nicht gewesen. Denn warum lädt man mich zuerst ein? Ja? Wenn man Fragen hat, sollen die zuerst gestellt werden, bevor man mich verpflichtet. Aber ich habe es über mich ergehen lassen. Und Gott sei Dank, ich habe die Prüfung bestanden. Ja? Es war eine sehr strenge Gruppe. Ein anderes Beispiel. Wir waren eingeladen, meine Frau und ich, zu einer Konferenz, glaube ich, war es. Dann hat man erfahren, dass meine Frau eine gewisse Bibelübersetzung gebrauchte, die in diesen Kreisen nicht gerade angenehm war. Das hat man ihr für übel genommen. Ja? Und war es nicht gerade auf der Kippe, dass ich da nicht sprechen durfte? Ich weiß jetzt nicht genau. Oder war es nachträglich, haben wir es gehört? Ja. Aha. Keine Einladung mehr bekommen. Ja. Also das war zu viel, offenbar. Ja. Man soll achten, ob jemand kontrollierbar ist. In diesem Fall wurden wir nicht vorher kontrolliert. Solche Fragen muss man vorher stellen. Ja. Sie dürfen nicht erst jemand einladen und dann noch schnell prüfen. Und dann, jetzt können Sie nach Hause gehen. Wir haben uns halt geirrt. Ja. So darf man es nicht machen. Ja. Man muss zuerst herausfinden, mit wem man zu tun hat. Und wenn man überzeugt ist, den kann man sich anhören, dann darf man ihn einladen. Wenn man dann noch etwas hört, dann kann man natürlich mit dem Bruder sprechen und ihn darauf aufmerksam machen. Das muss man tun, sowieso. Ja. Und auch nachdem Sie mich eingeladen haben, auch nach so vielen Jahren, können Sie mit mir sprechen, wenn Ihnen etwas nicht gefällt. Ja. Wenn Sie meinen, das ist nicht biblisch, dann sollten wir darüber sprechen. Aber eben, jemand, der nicht kontrollierbar ist, der nicht prüfbar ist, der wird suspekt. Ja? Wenn Sie merken, er lässt sich nicht gern hinterfragen, dann vergessen Sie die Sache. Dann können Sie vermuten, dass hier nicht etwas Unechtes im Spiel ist. Das ist eine Frage zur Person. Jeder Christ muss es mit und vor, das heißt, jeder Christ muss so mit und vor Gemeinde leben, dass sein Leben einsichtig ist. So eine Person, die sich nicht kontrollieren lässt, die lebt eigentlich in einem gewissen Sinn abseits der Gemeinde. Jeder Christ muss von der Gemeinde einsichtig sein. Jeder Christ. Auch jeder Redner. Die Redner, die Lehrer der Heiligen Schrift dürfen nicht irgendwo in einer Burg wohnen und dann ab und zu mit Safari oder in einem Einsatz schnell irgendwo in eine Gemeinde kommen. Nein, jeder muss für die Gemeinde Jesu offen sein. Die Gemeinde hat ein Recht zu prüfen und soll es prüfen. Davon hatten wir es das vorige Mal. Ist eine Bereitschaft da, geprüft zu werden, muss gefragt werden. Wird Kritik untersagt oder nicht? Bleibt das Gewissen des Hörers frei zum Urteilen oder wird es unter Druck gesetzt? Sehr wichtig. wird das Gewissen des Hörers unter Druck gesetzt. Wird man verpflichtet. Meine Frau und ich haben gerade ein Tonband gehört. Wir sind noch nicht ganz fertig. Aber ich habe schon etwas entdeckt, das nicht biblisch ist. Aber trotz dessen, es ist nur eine Sache. Und die Botschaft als solche scheint ziemlich biblisch zu sein, sehr ernst zu sein. Aber die Art und Weise, wie hier gepredigt wird, scheint einen Druck aufzuerlegen auf die Hörer. Und das ist nicht so gut. Das ist etwas anderes, als in Vollmacht zu sprechen, in der Autorität Jesu. Das ist was anderes. Aber dieses Verpflichten, ohne dass man wirklich nachfragen darf, das ist gefährlich. Nun gehen wir zur zweiten Gruppe von Kriterien. Kriterien für den Inhalt. Was fragen wir, wenn wir den Stoff selbst hören? Sie sind im Gespräch mit jemandem und er bringt eine Auffassung und Sie wollen das prüfen. Auf was schauen Sie jetzt? Er erzählt Ihnen da etwas vom tausendjährigen Reich oder von Engeln oder vom Heiligen Geist oder von irgendetwas aus der Bibel und das scheint Ihnen nicht ganz bekannt zu sein. Worauf schauen Sie da? Erstens, was den Inhalt einer vorgebrachten Lehrmeinung betrifft, sollte man grundsätzlich fragen, stimmt die Sache mit der Heiligen Schrift überein? Ist das überhaupt biblisch, was hier gesagt wird? Heute beim Abendbrottisch hat Frau Hartmeier erwähnt von einem Redner, der auf einer theologischen Hochschule eine gewisse Lehrmeinung vorgebracht hätte. Er hatte gesagt, wenn es so ist, dann sind Sie mit dem Herrn Jesus verlobt. Und wenn Sie dann auch das haben, dann sind Sie mit dem Herrn Jesus verheiratet. Dann hat ein Verantwortlicher an dieser Hochschule dem Redner die Frage gestellt, wo steht das geschrieben? Eine gute Frage. Wo steht das geschrieben? In einer Gruppe von Studenten, da war eine etwas schwärmerische Lehre aufgekommen und nun ging's drauf und drüber und durcheinander in einer gewissen Zusammenkunft. Und plötzlich ruft ein Mädchen, ein gläubiges Mädchen aus diesem Kreis auf und fragt einmal die anderen, ich möchte jetzt einmal wissen, wo steht in der Bibel geschrieben, das, was hier jetzt vor uns, was hier jetzt zugeht, ja? Wo steht das in der Bibel? Das möchte ich jetzt wissen. Das war eine Frage ins Gewissen dieser Leute, ja? Ist das biblisch, was wir hier machen? Ja. Wir müssen uns fragen, grundsätzlich stimmt es mit der Heiligen Schrift überein? Das natürlich setzt voraus, dass man die Bibel ein wenig kennt, ja? Wenn Sie nicht gewohnt sind, Ihre Bibel zu lesen, Sie sind nicht zu Hause, und Sie haben da jemanden, der wirklich zu Hause ist in der Bibel, und der bringt hier jetzt Lehrmeinungen vor, wie soll nun ein wirklicher Laie jetzt prüfen? Das ist möglich. Das ist gar nicht so schwierig. Aber man muss in der Bibel zu Hause sein. Nur, es ist nicht so schwierig, in der Bibel zu Hause sein, als Sie meinen. Oder vielleicht meinen, ja. Man sollte täglich in der Bibel lesen. Und wenn man Zeit hatte, sollte man mehrere Kapitel nacheinander lesen. Man sollte sich hier und da Notizen machen. Man sollte Kenntnisse sammeln zu gewissen Themen. Und in einem Jahr können Sie die ganze Menge aus der Bibel lernen, über sehr vieles. Und dann sind Sie imstande, mitzuhelfen in der Prüfung. Wenn Sie zu dritt sind, dann können Sie austauschen, nicht wahr? Sie wissen etwas und der andere Bruder weiß wieder etwas anderes. Und so sind Sie imstande, zu dritt einen Bruder zu prüfen, der eine Lehrmeinung hervorbringt, von der Sie meinen, es wäre hier jetzt wirklich nötig, das zu untersuchen. Stimmt das mit der Heiligen Schrift überein? Zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen Folgendes. Es müssten heute noch Wunder geschehen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und dann wird die Bibel herangezogen. Und dann heißt es, In Hebräer 13, Vers 8 steht geschrieben, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. Und dieser Vers wird gebraucht, um zu belegen, dass heute Jesus Wunder tut. Was würden Sie darauf antworten? Ist das biblisch oder nicht? Er hat doch einen Bibelvers zitiert. Die Frage ist, hat er diesen Bibelvers zu Recht zitiert? Satan hat ja auch einmal einen Bibelvers zitiert, nicht? Bei der Versuchung von Jesus. Und Jesus hat das nicht angenommen, was Satan sagte, trotz des Bibelverses. Satan hat nicht genau zitiert. Man kann einen Bibelvers genau zitieren, aber nicht im Zusammenhang. Der Vers an und für sich kann genau sein, aber ist nicht im richtigen Zusammenhang und ist von daher nicht genau. Was Satan dort tat, war, er ließ etwas aus und hat so nicht genau zitiert. Er hat den Bibelvers nicht genau zitiert, den er zitierte. Nun, mit Hebräer 13, Vers 8 verhält es sich so. Es stimmt, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass Jesus immer Wunder tun muss. Ich kann während 10, 20 Jahren derselbe sein. Aber das heißt nicht, dass ich immer dieselben Aufgaben verrichten muss oder am selben Ort wohnen muss. Aber ich kann immer noch Herbert Janssen sein. Und nach 20 Jahren kann es mir passieren, wie kürzlich, obwohl ich dieser Person nicht viel Glauben geschenkt habe, aber diese Person hat gesagt, das ist noch derselbe Janssen, ja. Hat sich noch gar nicht verändert. Nun, ich weiß etwas besser von dem. Ja. In den letzten Jahren habe ich mich schon etwas verändert. Aber immerhin, hier sagt jemand, er hat sich nicht verändert, aber das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit dasselbe tun muss. Ich kann derselbe sein, aber ich muss nicht dasselbe tun. Tatsache ist, dass Gott von Ewigkeit her derselbe in der Person ist. Er war immer allmächtig, er war immer allwissend und er war immer gegenwärtig. Aber er hat nicht immer Wunder getan. Als er die Welt schuf, da fing es an. Aber das begann einmal irgendwo. Eine ganze Ewigkeit zuvor hat Gott keine Wunder getan. Das erste Wunder war die Schöpfung der Welt aus nichts. Und dann gibt es vielleicht längere Zeit nichts. Und dann gibt es hier und da Wunder. Jesus hat Wunder getan. Aber es müssen nicht immer Wunder geschehen, damit Hebräer 13, Vers 8 wahr bleibt. Wir dürfen uns da nicht zu schnell irreführen lassen. Es muss schriftgemäß sein, nicht nur nach einigen Bibelversen, sondern es muss im Zusammenhang biblisch sein. Und das ist nicht immer so einfach. Eine zweite Frage in Bezug auf den Inhalt. Wenn man gefunden hat, dass eine Lehrmeinung zwar nach der Heiligen Schrift ist, sie ist mehr oder weniger biblisch, aber nicht ganz biblisch. Zum Beispiel, es spricht hier jemand und er sagt, er predigt von Jesus Christus, sagt, er ist Gottes Sohn und verkündet das Evangelium, aber sie erfahren, dass er glaubt, dass das Buch Jesaja nicht ganz von Jesaja geschrieben wurde, sondern nur die ersten 39 Kapitel. Kennen Sie das Problem? Vielleicht nicht. Das ist ein Autorenproblem. Es gibt Bibelkritiker, die sagen, der zweite Teil ab Vers 40 ist von einem oder mehr anderen Autoren geschrieben worden. Und jetzt machen bibeltreue Theologen sich große Mühe, um zu beweisen, und das kann man. Zum Beispiel Dr. Küllingen Basel beschäftigt sich mit solchen Fragen. Zeigt dann, dass um der Bibel Glauben zu schenken, ist es notwendig, auch zu glauben, dass Jesaja von nur einem Autor geschrieben worden ist. Sonst muss man vorsichtig sein. Jetzt haben Sie aber jemanden, der ist an dieser Stelle nicht ganz bibeltreu und glaubt, dass Jesaja von zwei oder mehr Autoren geschrieben worden sind. Was wollen Sie mit so einem machen? Können Sie noch weiter hören oder nicht? Wir haben diese Frage im Studentenkreis besprochen, der sich bei uns in Basel traf. Da gingen die Meinungen auseinander. Darf man mit so einem Mann zusammenarbeiten oder nicht? Ist das ein Christ oder nicht? Ja. Dann gibt es eine zweite Frage, die wir stellen können. Denn es gibt Fragen, die sind lebenswichtig und es sind andere Fragen, die sind nicht lebenswichtig. Was heißt lebenswichtig? Lebenswichtig heißt heilsnotwendig. Gehört diese Frage zum Christsein, zum Leben, damit man Christ ist? Ist sie heilsbedingt? Wenn man jetzt die Jesaja-Frage daran misst, dann muss man eigentlich in einem gewissen Sinne zugeben, es könnte ein Christ wirklich wiedergeboren sein, an Jesus Christus glauben und könnte immer noch diese allerdings verkehrte Meinung haben. Oder nehmen Sie die Tauffrage. Sie glauben, ich nehme an, alle, dass die Taufe etwas ist für einen bekehrten Menschen und wird nach der Heiligen Schrift per Untertauchen vollzogen. Und Sie sind überzeugt, dass eine andere Taufe nicht biblisch ist. Würden Sie es sich leisten, einem Mann zuzuhören, der das Evangelium verkündet, aber er glaubt an die Kindertaufe? Ist das heilsnotwendig? Hängt davon ab. Jetzt ist nicht ganz einfach. Jetzt müssen Sie weiter fragen, was sagt er denn von der Kindertaufe? Sie haben einen Kishona-Bruder hier von Milos, der lehrt auch die Kindertaufe. Zum Beispiel. Ich nehme es, jetzt weiß ich nicht genau. Wird das hier noch in Milos gepredigt, die Kindertaufe in der Kishona-Gemeinschaft? Ich weiß nicht, wie das hier ist. Sonst in den meisten Kishona-Kreisen ist die Kindertaufe immer noch die Lehre. Nicht in allen. Aber, und es könnte sein, dass sich hier geändert hat. Ich weiß nicht. Aber gesetzt den Fall, man hat es mit einer Kishona-Gemeinschaft zu tun und die Kindertaufe wird gelehrt. Kann man diese Leute für Christen, als Christen vollnehmen? Ja, das kann man, weil die meisten Kishona-Prediger nicht sagen würden, wenn überhaupt jemand, dass die Kindertaufe einen zum Christen macht. Allerdings, sie widersprechen sich, denn bei der Taufe wird das Kind in die Gemeinde Jesu aufgenommen und die Gemeinde Jesu besteht aus Christen. Ja. Da ist der Widerspruch. Aber wirklich glauben Sie, dass alle getauften Leute, als Kind getauften Leute, sich noch einmal bekehren müssten? Insofern sind Sie richtig. Ein getaufter Mensch, der nicht bekehrt ist, muss sich noch einmal bekehren. Ob er Protestant ist oder katholisch oder was immer auch noch. Wer nicht wirklich bekehrt, eine Bekehrung erlebt hat, der ist nicht Christ. Das gehört zum Christsein. Aber wenn jemand behaupten würde, durch die Kindertaufe wird man Christ, so einer dürfte hier nicht predigen. Der dürfte nicht predigen. Wenn er aber etwas beitragen kann, er glaubt dennoch, dass die Bibel Gottes Wort ist, und er könnte über ein gewisses Thema etwas sagen, dann könnten Sie ihn eventuell über das Thema hören. Wie zum Beispiel Dr. Beierhaus. Dr. Beierhaus ist ein Beispiel hier an dieser Stelle. Er glaubt an die Taufwiedergeburt. Die Taufe ist notwendig. In der Taufe bekommt man das Heil. Aber Dr. Beierhaus glaubt an die Heilige Schrift und das heißt, seine Auffassung von der Heiligen Schrift ist nicht ganz bibeltreu. Das muss man wohl auch sagen. Aber er hat sehr viele gute Sachen zu sagen. Besonders über heutige Bewegungen. Und an den Stellen kann man sich ihn einmal anhören. Ja? Nur Ich würde ihn nicht haben wollen als ständigen Lehrer in einer Gemeinde. Das nicht. Denn ich weiß nie, was das nächste Mal kommt. Ja? Ich kann mich nicht darauf verlassen. Ich muss hier selektiv sein. Also, nachdem wir gefragt haben, ist es schriftgemäß und wir stellen fest, an einigen Stellen vielleicht nicht, müssen wir uns fragen, wie schwerwiegend ist es? Betrifft diese Abweichung von der Heiligen Schrift das Heil oder betrifft es nicht das Heil? Wie schwerwiegend ist es? Paulus zum Beispiel hat in Römer Kapitel 14 zu diesem Thema gesprochen, auch an anderen Stellen. Da waren Christen, die sagten, wir dürfen nicht Opferfleisch essen. Das war nicht richtig. Das Evangelium hat es nicht verboten. Aber er hat ihnen das nicht, er hat ihr Christsein ihnen nicht abgesprochen. Sie sind Brüder und man sollte sie lieben und respektieren und nicht, man sollte sie nicht verachten. Paulus lehrt uns, wie mit Lehrmeinungen oder mit Brüdern umzugehen, die Meinungen haben, die nicht ganz biblisch sind, aber sie sind Randfragen. Ich habe kürzlich in Basel gesprochen über unser Glaubensbekenntnis. Ich bin dabei, eine Serie zu bringen über unser Glaubensbekenntnis. Und kürzlich habe ich über Jesus Christus gesprochen und seine Wiederkunft und habe vom tausendjährigen Reich gesprochen. Und habe auch Theologen angeführt, besonders aus solchen Kreisen, wo normalerweise das tausendjährige Reich nicht angenommen wird. Und hinterher nach dieser Predigt sagte ein Bruder, mit dem wir viel Kontakt gehabt haben, er sagte sehr freundlich, also ich bin immer noch nicht überzeugt, aber unsere Freundschaft war dadurch nicht beeinträchtigt. Ja. Er ist ein wiedergeborener Mann, ein Mann, der den Herrn Jesus liebt, aber er ist nicht überzeugt, dass die Bibel das tausendjährige Reich lehrt. Er könnte es auch nicht beweisen, dass es nicht so ist. So stark ist er in dem Gebiet wohl nicht zu Hause. Und ich hatte sogar einen Theologen zitiert, den er auch ernst genommen hat und hatte gezeigt, dass dieser Theologe sich nicht auskannte in diesem Gebiet. Das muss etwas erschütternd für ihn gewesen sein, nehme ich an. Aber Leute, auf die man sich mitunter verlässt, zu hören, dass die sich nicht auskennen der Heiligen Schrift, das ist natürlich nicht zu begrüßend oder willkommen, Entschuldigung. Also mit solchen Fragen kann man leben. Und in der Basel Christian Fellowship, das ist die Gemeinde, die englischsprachige Gemeinde in Basel, zu der wir normalerweise gehen, wenn wir zu Hause sind. In dieser Gemeinde haben wir eine Richtschnur, ein Glaubensbekenntnis. Und die, die in der Gemeinde lehren, zu predigen haben, die haben sich nach diesem Glaubensbekenntnis zu richten. Und wenn sie anderer Meinung sind, müssen sie ihre Meinung zurückstecken an diesen Stellen. Denn dies ist maßgebend für die Verkündigung. Wer in die Gemeinde kommt, aber nicht predigt, nicht lehrt, der mag auch anderer Meinung sein, aber das heißt nicht, dass er nicht kommen darf. Ja? Er darf kommen, er darf mit uns Gemeinschaft haben, wenn er wirklich wiedergeborener Christ ist. Aber er muss nicht unbedingt alles hier glauben, was hier geschrieben steht. Nur muss er wissen, dass gewisse Dinge wirklich heilsnotwendig sind. Zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Ja? Man kann nicht Christ sein und zweifeln, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Ja? Das geht nicht. Das gehört zum Wesen Jesu, zu seiner Gottheit. Sonst haben wir nicht einen Gotteserlöser. Ja? Sonst haben wir nicht einen Gott als Erlöser. Und das ist notwendig zum Heil, dass wir einen Gott haben, der erlöst. Nicht nur einen Menschen. Aber wenn Jesus nicht von der Jungfrau Maria geboren wurde, dann haben wir nicht einen Gotteserlöser. Deshalb ist das heilsnotwendig. Ebenfalls die leibliche Auferstehung. Aber es gibt andere Fragen. Zum Beispiel, war Jesus je in England? Das ist nicht heilsnotwendig. Oder hat Jesus Wunder getan als Knabe? Ich glaube nicht. Aber es gibt katholische Leute, die glauben das, ja. Das ist nicht heilsnotwendig, ja. Oder die Brüder von Jesus, waren das seine Brüder, seine Halbbrüder, oder waren das seine Neffen, ja. Das ist nicht heilsnotwendig. Und so weiter. Es gibt viele solche Fragen. Da müssen wir unterscheiden, ist etwas heilsnotwendig oder nicht. Das ist in Bezug auf den Inhalt. Die ganze Heilige Schrift ist gottgehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes zugerüstet sei zu jedem guten Werk. Paulus sagt, ich beschwöre dich, predige das Wort, es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Die Schrift ist Gottes Wort, Gottes Reden. Und dieses ist die gesunde Lehre, sagt Paulus. An dieser gesunden Lehre ist jede andere Lehre zu messen. Und dann kann sie sich erweisen als krank, denn die hier ist die gesunde Lehre. Wenn wir sagen, die Schrift ist der Maßstab, dann heißt das auch, nicht meine Erfahrung ist maßgebend. Nicht meine Erfahrung. Gerade heute habe ich noch nachgeschaut in einem kleinen Büchlein, geschrieben von einer früheren Katholikin, die eine sehr gründliche Forscherin der Heiligen Schrift geworden ist. Sie kam zum lebendigen Glauben und ist eine ernste Mahnerin für die Kreise, die nun hier Kompromisse schließen wollen. Und sie erzählt von einer Versammlung, in der sie war, wo gewisse Aussagen gemacht wurden über Erfahrungen und so weiter. Es ging über charismatische Fragen. Und dann wurde wohl auch begrüßt, dass es Katholiken gäbe, die auch nun diese Erfahrung gemacht hätten, aber sie würden in der katholischen Kirche bleiben. Sie wären jetzt getauft mit dem Heiligen Geist, aber sie würden dort bleiben, um dort ein Zeugnis zu sein, um dort zu evangelisieren. Dann hat sie den Mut gefasst und ist aufgestanden und hat die Frage gestellt, aber wenn jemand mit dem Heiligen Geist getauft ist, dann ist er doch mit dem Geist der Wahrheit getauft worden. Wie kann so ein Christ jetzt gleichzeitig sagen, ich bin mit dem Geist der Wahrheit getauft und mache Zugeständnisse an der Wahrheit mit anderen Leuten, die nicht an der Wahrheit Jesu festhalten? Worauf der Redner ärgerlich wurde. Und dann wusste sie, wo sie dran war. Dann merkte sie, dass in diesem Kreis die Erfahrung wichtiger war als die Wahrheit. Ja? Es gibt katholische Freunde, die sagen, durch ihre sogenannte Geistestaufe ist ihnen Maria viel wichtiger geworden. Und andere unbiblisch-katholische Lehre. Das ist sehr oft der Fall so. Und doch trifft man sich mit diesen Leuten, weil eine gemeinsame Erfahrung gemacht wurde. Ein Bruder, der zu Hause ist in solchen Kreisen, das heißt, sie sehr gut kennt und sich auch überhaupt sehr gut auskennt, erzählte von einem Fall. Es ist einer der führenden Charismatiker der modernen Zeit. Er hatte zu reden in irgendeinem Kreis. Vielleicht habe ich das schon hier einmal erzählt. Und er las aus Ezechiel 37. In Ezechiel 37 wird berichtet von den vielen Gebeinen in diesem Tal. Und Gott sagt zu Ezechiel, er soll prophezeien. Und dann kommen diese Gebeine zusammen und so weiter und so weiter. Und er las diesen Text. Und da ist vom Heiligen Geist die Rede, der über die Gebeine kommt, nachdem sie zusammengekommen sind und Fleisch bekommen haben. Und dann stehen sie auf und haben Leben. Und als er fertig war mit dem Lesen dieses Textes, sagte er, nun weiß ich, dass in diesem Kreis wir uns nicht einig sind über die Bedeutung oder die Auslegung dieser Stelle. Aber damit wir etwas Solides haben, worauf wir uns verlassen können. Und er schlug seine Bibel zu. werde ich jetzt meine Erfahrung erzählen. Sehen Sie, so geht es zu. Ich habe Christen getroffen, die eine Erfahrung gemacht haben, die sind wie verschleiert, die können noch und noch aus der Bibel zitieren und sprechen, aber es steht doch so geschrieben. Das interessiert die gar nicht. Sie sagen wohl, die Heilige Schrift ist ihr Maßstab, aber sie haben kein Interesse daran. Denn diese Erfahrung ist ihnen so wichtig, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass das nicht biblisch wäre. Und deshalb sind sie schon von vornherein bestimmt, also ausgerichtet. Und mit Biegen und Brechen meinen sie, das muss biblisch sein. Das heißt, die Erfahrung ist hier maßgebend. Und dieses ist der Fall in der charismatischen Bewegung. Und ich sammle sammle Zitate, die dieses zeigen. Und Sie werden das immer wieder antreffen, in vielen Kreisen, wo die Erfahrung wichtiger ist als das Wort Gottes. Was geschieht hier? Wer sich auf eine Erfahrung verlässt, das heißt, wer eine Erfahrung für maßgebend macht, der muss, oder was geschieht da? Wem die Erfahrung wichtig ist, da sieht es so aus. Die Erfahrung hat er selbst gemacht. Ich kann doch nicht sehen, welche Erfahrungen Sie innerlich machen. Wenn Sie froh sind, kann ich das vielleicht am Gesicht sehen, aber ich kann das nicht fühlen, was Sie fühlen. Ja? Das ist Ihre Erfahrung und Sie deuten diese Erfahrung. Sie können sich selbst verstehen. Also wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, dann sage ich etwas darüber aus, aber kein anderer Mensch kann mir in meinen Geist schauen. Aber wenn wir die Bibel haben, dann kann jeder lesen. Ich lese eine Stelle und ich kann die Bibel abgeben und kann schauen, hier lesen Sie es mal. Es bleibt zwischen dem Moment, an dem ich es las und in dem... Wir können anschließend darüber sprechen oder wir können uns zusammensetzen und zusammenlesen und zusammen darüber sprechen. Es bleibt hier. Und wenn ich mich darauf verlasse, dann verlasse ich mich auf Gott. Aber wenn ich meine Erfahrung als Maßstab nehme, es ist meine Erfahrung, dann ist letztlich ich es, der hier als Autorität auftritt und nicht Gott. Die Erfahrung als Maßstab heißt, dass ich selbst zum Maßstab werde. Und dies ist das Gefährliche. Gegenüber Gott erhebt man sich selbst als Maßstab. Zu fragen, ist es schriftgemäß, heißt auch zu fragen, wird hier Erfahrung über Schrift gestellt oder umgekehrt? Alle Erfahrung muss nach der Heiligen Schrift gemessen werden. Nachdem ich fertig bin mit einer Serie von Vorträgen über den Heiligen Geist, kann folgende Frage aufkommen, immer wieder. Ja, aber wie ist das denn zu verstehen, diese Erfahrung, die diese Leute machen? Wie Moody und Finney und so weiter, die haben doch irgendetwas erlebt, ein Krafterlebnis. Wie ist das jetzt einzuordnen? Das muss ich nicht wissen. Das muss ich nicht wissen. Die Frage muss ich gar nicht beantworten. Ich weiß nicht, was Moody erlebt hat. Ich weiß nicht, was Finney erlebt hat. Ich weiß, dass es erzählt wird, dass dieses nach ihrer Bekehrung war. Aber was immer diese großen Männer erlebt haben, die Heilige Schrift sagt, ich brauche keine Krafterfahrung nach der Wiedergeburt. Keine. Und eines ist klar, am Tage seiner Wiedergeburt hatte Moody genauso viel Kraft als nach dieser Erfahrung. Und auch Finney. Die Erfahrung hat nichts geändert an der Kraft, die ihnen zur Verfügung stand. Sowas können viele Leute gar nicht fassen. Auch viele Nicht-Charismatiker, besonders in angelsächsischen Kreisen, die meinen, man könnte eine Erfüllung mit dem Geist erleben, die nicht in die Kategorie der Charismatik jetzt einzuordnen ist, das ist nicht pfingstlerisch, aber sie glauben an ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist als ein Erlebnis der Kraft. Es gibt sehr viele, die das glauben. Aber sie sind keine Pfingstler. Sie würden sich hüten. Keine Gemeinde. Sie würden nichts damit zu tun haben wollen. Aber sie glauben, dass es so etwas gibt. Meine Frau hatte einen Onkel, der behauptete, so eine Erfahrung zu machen. Aber war überhaupt kein Pfingstler. Das gibt es. So eine Erfahrung kennt die Bibel nicht. Was immer das war, es mag eine Führung Gottes sein. Ich weiß nicht, was es war. Aber das muss ich nicht jetzt als ein Maßstab nehmen. Es gibt ein Büchlein, das kursiert in christlichen Kreisen. Und wenn Sie das in die Hände bekommen, dürfen Sie es lesen, aber sehr, sehr kritisch. Sie können es mit einigem Gewinn lesen, aber Sie müssen furchtbar aufpassen. Das ausgetauschte Leben. Da ist immer wieder etwas, das unbiblisch formuliert ist. Das ausgetauscht. Sie haben vielleicht von Hudson Taylor gehört, von das Geheimnis seines geistlichen Lebens. Das Geheimnis des Geistes, das wird verkauft in guten Bibliotheken oder Bibelläden, ja. Was Hudson Taylor da erlebt hat, wird falsch gedeutet. Wird gedeutet als eine zweite Erfahrung mit Kraft, ja. Wir müssen hier vorsichtig sein. Das Kriterium bleibt die Heilige Schrift und wir dürfen nicht die Heilige Schrift auslegen im Lichte der Erfahrungen, sondern die Erfahrung im Lichte der Heiligen Schrift. Und wenn sie sich nicht auslegen lassen, dann lassen wir sie stehen. Oder wenn es klar ist, dass es unbiblisch ist, müssen wir es ablehnen. Da aber Männer wie Oswald Smith, Finney, Moody und Hudson Taylor und noch andere wirklich im Segen Gottes gearbeitet haben, sind wir sehr langsam zu glauben, dass das okkulte Erfahrungen waren. Aber solche Erfahrungen können okkult sein, auch bei Gläubigen. Wir wissen nicht immer, was da geschieht. Aber eines ist klar, wir dürfen nicht die Heilige Schrift fahren lassen. Wir müssen an der Heiligen Schrift festhalten. Heute macht man gern einen Unterschied zwischen dem Reden Gottes, das heute geschieht, und dem Reden Gottes in der Schrift. Und das ist eine sehr verbreitete Auffassung, dass was der Heilige Geist heute seiner Gemeinde sagt, das ist lebendiges Wort. Und dadurch wird das geschichtliche Wort abgewertet. Das will man zunächst vielleicht nicht, aber das geschieht in diesem Prozess. Wenn Sie in christlichen Kreisen herumkommen, können Sie hier und da zwei griechische Wörter hören, um dieses zu untermauern. Man gebraucht das Wort Logos und Rhema. Mit Logos, das sind zwei griechische Wörter, die beide Wort bedeuten. Man sagt Logos, das ist die Bibel. Dieses ist Logos Gottes, das Wort Gottes. Rhema, das sei, was Gott jetzt aussprechen würde. Und Rhema kann Ausspruch bedeuten. Aber man vergisst oder hat vielleicht noch nicht gelernt aus der Heiligen Schrift, dass beide Wörter vom geschichtlichen Evangelium gebraucht werden. Und es ist nicht so, dass Rhema etwas ist, das nach der Zeit der Heiligen Schrift kommt oder das ist, was Gott gerade zur Gemeinde sagen würde. Und hier kommt eine unbiblische Lehre hinein, die der Auffassung Vorschub leistet, wo man gern Prophetien und Reden des Heiligen Geistes in der Gemeinde hätte. Muss man sehr aufpassen. Es gibt Leute, die bekommen also Offenbarung, meinen sie, und dann geben sie diese weiter. Und das soll ein Rhema Gottes sein, sagen sie. Dabei muss man immer prüfen, anhand der Heiligen Schrift, wie steht es geschrieben. Also, stimmt es mit der Heiligen Schrift überein, Und dann ist das Heil wirklich auf dem Spiel. Eine dritte Frage, die hier noch hingehört, in Bezug auf den Inhalt und eigentlich auch auf die Person. Das ist die Frage, welche Frucht zeitigen Person und Inhalt oder die Lehre? Führt die Lehre hin zu Gott oder führt sie weg von Gott? Dies ist eine wichtige Frage, aber sie kann nicht immer von heute auf morgen beantwortet werden. Wenn eine Lehrmeinung längere Zeit im Raum ist, dann können Sie überlegen und fragen, welche Frucht wird hier mit der Zeit gezeitigt. Es ist genauso wie in der Natur. Im Frühjahr wird gesät und im Herbst bekommen Sie Ihre Ernte. Und auch Obst braucht einige Monate, um zu reifen, bis es soweit ist. Und auch geistliche Frucht braucht Zeit, um zu reifen. Aber heute sind manche Lehren schon längere Zeit im Raum und wir haben eine Gelegenheit zu sehen, welche Frucht sie zeitigen, ob sie wirklich hin zu Gott führen oder weg von Gott führen, oder ob sogar okkulte Beziehungen da sind oder okkulte Bindungen entstehen. Die Frage, die muss gestellt werden, wozu sagt man hier Ja und wozu sagt man Nein? Baut die Sache auf oder baut sie ab? Wird das Glaubensleben gefördert oder wird das Glaubensleben dadurch nicht gefördert? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Zum Beispiel sagt man, aber die Leute haben doch so eine Liebe zum Wort. Da ist doch so viel Freude und so viel Friede und so viel Gemeinschaft. Aber da müssen wir aufpassen. Wir dürfen nicht nur nach einer Seite hin schauen, sondern wir müssen die ganze Sache betrachten. Zum Beispiel, es gibt kaum eine religiöse Gemeinschaft, die so starke Gemeinschaft hat wie die Neuapostolische. Da haben sie wirklich Gemeinschaft. Aber es ist nicht eine biblische Lehre. Ja. Sie haben Gemeinschaften, wo sehr viel Freude ist. Aber das macht es noch nicht zu einer biblischen Lehre. Man muss fragen, ist sie biblisch? Und dann wird auf die Bibel hingewiesen, wird zur Bibel zurückgeführt und so weiter. Und werden Menschen reif oder werden sie abhängig von anderen Menschen? Man hat zum Beispiel erfahren, dass Leute, die angefangen haben, in Zungen zu sprechen, sehr bald entmutigt werden, weil die Sache nachlässt. Und dann müssen sie, die führenden Persönlichkeiten dieser Bewegung, müssen dann immer wieder Nacharbeit tun bei diesen Leuten. Die müssen ihnen aufpäppeln und ihnen Mut machen, diese Gabe weiterhin zu gebrauchen. Denn die merken, das bringt nicht viel, ja? Vor einigen Wochen hat ein Bruder mir erzählt, der früher in dieser Sache drin war und sehr tief steckte in einer Pfingstgemeinde. Ja. Der sagte, erzählte mir, wie das zugeht. Ja. Weißt du, wissen Sie, wenn man einmal in diesen Kreisen ist, das dauert gar nicht lange, das kriegt man schon mit, dieses in Zungen sprechen. Ja. Man kann dann richtig in Zungen sprechen, aber das lernt man. Ja. Das kriegt man mit. Ja. Das war sehr interessant für mich. Ja. Und eine Dame, die auch in diesen Versammlungen war, erzählte, wie viel Freude da früher war und wie sie gejauchzt haben und gesprungen sind. Ja? Heute gehen die Versammlungen in diesem Kreis ganz ruhig zu. Vielleicht würden einige meinen, zu lahm. Aber die Leute lieben den Herrn Jesus. Ja? Und sie sind herzhaft. Und sie singen herzhaft. Das ist eine andere Frucht. Nüchternheit, Reife, ja, Abhängigkeit vom Herrn, nicht abhängig von Menschen und so weiter. Das sind nicht einfache Fragen zu beantworten. Was ist Frucht? Da muss die Gemeinde miteinander sprechen. Ist hier wirklich biblische Frucht zu finden in so einer Bewegung? Nun, wir müssen wieder abbrechen. Aber so der Herr will und wir leben, machen wir Fortsetzung. Und fragen das nächste Mal, danach, wie wir uns verhalten, nachdem wir eine Sache geprüft haben, wir haben gemerkt, ob es richtig war oder falsch war, wie gehen wir jetzt weiter? Was machen wir dann? Und das war auch das Ziel der Anfrage, wie verhält man sich anschließend, zum Beispiel, wenn es falsche Lehre war. Wenn es richtig war, müssen wir auch wissen, wie wir uns verhalten. In beiden Fällen. Aber ganz besonders ist es wichtig, wenn es sich als falsch herausstellte. Was macht man dann? Denn dann wird es schwieriger. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir stehen hier oft vor Fragen, die wir nicht beantworten können. Wir bitten dich, Herr, dass du uns den Weg weisest. Die Gemeinde zur Zeit Pauli wusste auch nicht immer, wie zu handeln. Und Paulus hat auch nicht alles auf einem Blatt ihnen gegeben, sondern hat immer wieder zu diesem Thema gesprochen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, herauszufinden, wie wir uns zu verhalten haben, wenn etwas nicht ganz Bekanntes auf uns zukommt. Bewahre uns davor, dass wir uns in unnötiger Weise abkapseln. Bewahre uns davor, dass wir zu offen werden. Hilf uns, Herr, nach deinem Wort zu handeln und nach der Führung deines Geistes. Und jetzt bitte ich dich, Herr, segne diese Gemeinde. Lass sie wachsen und zunehmen, innerlich und auch äußerlich. Und ich bitte dich, Herr, bewahre sie und bewahre die Lehre und lass sie rein sein in diesem Kreis. Zu deiner Ehre. Amen.